Liebe Gemeinde, Dinge, mit denen wir Eindruck machen können, Sachen, die deutlich machen, dass wir Wohlstand genießen, ja, dass wir das Leben selbst genießen, was fällt einem da als erstes ein? Vielleicht ein eigenes Haus mit einem Garten drumherum, hochwertige Lebensmittel, neueste technische Geräte, schnelle Autos vielleicht, für manchen vielleicht gar ein Segelboot. In der Bibel gibt es ein starkes Symbol für wahrhaft gute Lebensart, für die Möglichkeit, das Leben richtig zu genießen. Und das ist uns, wir werden es gleich sehen, im Maintal auch nicht fremd. Es ist nämlich der Weinstock. Und es ist seine Frucht, die Traube, und natürlich das kostbare Erzeugnis, der Wein. Eine Familie, die im alten Israel einen gut gepflegten Weinberg ihr eigen nennen konnte, die galt als glücklich. Im materiellen Sinne, also wohlhabend, und ebenso auch gesellschaftlich. Dass man sich des Lebens freuen und diese Freude mit anderen teilen konnte. Dass man Freunde und Verwandte einladend vermochte und zu bewirten. Das stand für pures Glück und reine Lebensfreude. Die Propheten in der Bibel, die beschreiben die ersehnte messianische Zeit als ein friedliches Beieinandersitzen und fröhliches Freunde bewirten unter dem eigenen Weinstock. So der Prophet Zacharia, der in seinem dritten Kapitel schreibt: An jenem Tag werdet ihr euch gegenseitig einladen und in Frieden und Sicherheit die Früchte eurer Weinstöcke miteinander genießen. Der gehegte und gepflegte Weingarten steht also in unserer Bibel auch als ein Sinnbild für das Wohl des Volkes Israel, für das Gottesvolk. Gott selbst ist es, der in diesem Bild gesprochen, für seinen Weinberg sorgt, ihn behütet und beschützt und ihn innig liebt. So schreibt der Prophet Jesaja: Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Prophetinnen und Propheten im Alten Testament, die ihre Stimme erhoben und das Gotteswort verkündeten, die sagten natürlich aber nicht nur Schönes und Angenehmes, nicht allein das, was alle hören wollten. Oftmals benennen sie gerade das böse Treiben der Mächtigen, das zu Lasten etwa von Witwen und Waisen geht. Sie machen offenbar, was das üble Handeln für ihre Landsleute bedeutet, gemessen nämlich an den Maßstäben Gottes, also an den Maßstäben von Gerechtigkeit, Frieden und Liebe. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr, haben wir schon gehört. Aber es geht weiter. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Das Evangelium nach Johannes zeigt uns Jesus nun in dieser prophetischen Tradition. Es beschreibt ihn als das lebendig gewordene Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So war es der Wochenspruch in der Weihnachtszeit. Unser Mensch gewordenes Gotteswort ist Jesus. Er bringt die Stimme der Gerechtigkeit und der Liebe in unserer Welt zur Sprache. Diesen Auftrag, nämlich Gottes Gedanken auszusprechen, sie deutlich zu machen und zu zeigen, nimmt er an und bleibt ihm treu bis in den Tod. Heute haben wir im Evangelium gehört, was er dazu, nach Johannes, als allererstes tat. Er beginnt sein Wirken unter den Menschen mit dem Besuch einer Hochzeitsfeier. Und die Geschichte schließt ja mit den Worten: So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Aber musste es denn ausgerechnet so sein, dieses erste Zeichen? Das fragen sich viele fromme Leute, die diese Geschichte hören. Hätte Jesus, der Gottessohn, der Menschensohn, das fleischgewordene Wort Gottes, hätte er nicht um Himmels Willen etwas anderes machen können, um seine Herrlichkeit zu offenbaren? Zum Beispiel Traurige zu trösten oder Gebrechliche gesund zu machen, verseuchte Brunnen zu sanieren oder die römische Besatzung aus dem Land zu treiben. Also irgendwas, was klar zeigte: Hallo, hier kommt der Messias. Warum musste er gerade 600 Liter Wein herstellen? Oder wie es der Publizist Christian Nürnberger fragt: Wieso verhilft Jesus einigen Schluckspechten zu einem billigen Trinkgelage? Seit den Anfängen des Christentums haben sich Menschen, die in der Nachfolge Jesu leben wollten, genau darüber aufgeregt, und zwar nicht zu wenige. Sie konnten und wollten einfach nicht gutheißen, dass der Mann aus Nazareth zu Beginn seiner Laufbahn nicht etwas eindeutig Gutes tut, wo man sagt, jawohl, das ist richtig gut, sondern stattdessen, heute würde man vielleicht sagen, ein gewaltiges Fass aufmachte. Dabei hat er sich mit dieser Tat, die ja angeblich seine Herrlichkeit offenbaren sollte, noch nicht einmal vor der Welt als machtvoller Wundertäter erwiesen. Denn die Hochzeitsgäste, wir haben es ja gehört, die haben das überhaupt gar nicht mitbekommen, dieses großartige Weinwunder. Nur seine Mutter und seine Freunde wussten Bescheid. Der Speisemeister ist hier der Einzige, dem etwas auffiel und der sich gehörig wunderte. Die Qualität dessen, was er da nämlich probieren sollte, bevor es ausgeschenkt wurde, so war das damals üblich, das war offenbar überwältigend. Wir können ja davon ausgehen, dass das Fest schon eine ganze Weile im Gang gewesen war, als Maria merkte, dass der Wein zur Neige ging und dass entsprechend alle schon ganz ordentlich getrunken hatten oder vielleicht sogar betrunken waren. Und der Mann, der für die Bewirtung an den Tischen zuständig war, der war es ganz bestimmt auch schon. Wenn der neue Wein, der da gerade kosten sollte, wenn der nur ein bisschen köstlicher gewesen wäre als der vorher ausgegebene, dann wäre ihm das ganz bestimmt nicht sonderlich aufgefallen. Dieser Rebensaft nun aber war offenbar um ganze Klassen besser, sodass der Mundschenk prompt den Bräutigam anging und ihn fragte, wie er bitte schon so unvernünftig sein konnte, den Spitzenwein erst jetzt anzubieten, jetzt, wo alle schon ziemlich viel getrunken hatten und in ihrem angetrunkenen Zustand das doch gar nicht wertschätzen könnten. Was für eine grandiose Verschwendung! Für etwas Gutes wie das, das man da in den 6 Wasserkrügen zu finden hatte, das hätte nämlich noch niemand von ihnen je getrunken. Im ganzen Leben nicht. Genauso wenig wie wir heute. Wenn wir nun vom Weinkosten viel oder wenig verstehen oder wenn wir viel oder wenig Geld für edle Getränke ausgeben, dieser Wein, der war und er ist eine Ausnahme. Er war nämlich einfach himmlisch. Anders kann man das nicht nennen. und dann merkt am Fest kaum einer, was da geschehen ist. Kein Hoppla, schaut mal her Effekt oder der große Applaus für den Messias von Israel. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen, heißt es ganz trocken im Evangelium, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Dass das Reich Gottes nahe ist, dass es ja schon anbricht unter uns, dass damit eine unglaublich große Freude einhergeht, nun, die Freundinnen und Freunde, also die Jünger von Jesus immerhin, die haben es erfahren und haben es begriffen. Und manchmal vielleicht auch wir heute noch. Aber auch die Hochzeitsfeier, auf der das Wunder geschieht, ist ein deutliches Symbol dafür, dass das Reich Gottes, das Himmelreich, zum Greifen nahe ist. Mitten in unserer dicken Bibel haben wir ein kleines Büchlein, in dem auf wunderbare Weise beschrieben wird, wie die Braut, die Tochter Zion, ihrem Bräutigam entgegengeht. Es ist ein hinreißend schönes Stück orientalischer Liebeslyrik, das Hohelied Salomos. Dass das Volk Gottes bzw. die gläubige Seele in Analogie zu einem Liebespaar, da wie eine schön geschmückte Braut ihrem Gott entgegengeht, das ist ein ganz starkes Motiv. Deswegen ist es in die Bibel aufgenommen worden. Das Himmlische der Liebe weist nämlich hin auf die Freuden des Gottesreiches. Diejenigen unter uns, die das Weihnachtsoratorium von Bach gerne mögen, die kennen bestimmt die wunderschöne Altarie »Bereite dich, Zion«. Da wird die Braut Israel aufgefordert, ihrem geliebten Messias fröhlich entgegenzugehen. »Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen. Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben.« Wenn die Tochter Zion ihrem Bräutigam entgegeneilt, wenn die Brautkirche oder die gläubige Seele ihrem geliebten Jesus in die Arme fliegt, dann sind das starke Bilder für den Beginn des Gottesreiches. Der wahre Bräutigam in unserem Predigtabschnitt ist also eigentlich Jesus. Er ist es, der seine Gäste bewirtet mit wirklich fürstlichem himmlischem Wein. Er schenkt verschwenderische Fülle als Zeichen für die anbrechende messianische Zeit, für das anbrechende Gottesreich. Fragt sich nur, warum Jesus zu seiner Mutter sagt, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Anscheinend ist die Zeit der Fülle und Freude, die Stunde der Hochzeit doch schon da, das wird ja gerade erzählt. Oder welche Stunde meint er dabei wohl? Wie fing die Geschichte an, die wir im Predigt bzw. im Evangelium gehört haben? Am dritten Tag, so beginnt es. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Der erste Tag der Woche ist ja nach christlicher Sitte der Sonntag. Der zweite der Montag, also ist der dritte Tag der Dienstag. Das ist übrigens ein typischer Hochzeitstag, auch heute noch für jüdische Brautleute. Denn am dritten Schöpfungstag heißt es im ersten Buch Mose, gleich zweimal. Gott sah, dass es gut war. An allen anderen Tagen steht das nur einmal da. damit es doppelt gut ist auf einem Hochzeitsfest, damit es für beide Eheteile gut wird in der Ehe, damit alles zweimal gut wird. Also darum heiraten jüdische Brautpaare auch heute gerne dienstags. Kein Wunder also, dass Jesus an diesem dritten Wochentag zu einer Hochzeit ging. Und nun soll das nicht seine Stunde, nicht sein Tag gewesen sein, dieser dritte Tag. Es kann gut sein, dass das Johannesevangelium uns hier eine seiner verborgenen Botschaften anbietet, indem es ganz klar betont, der dritte Tag. Denkt mal darüber nach. Denn der dritte Tag erinnert uns ja an den Tag, an dem Jesus von den Toten aufersteht. Diese Stunde ist allerdings tatsächlich noch nicht gekommen, als er zu der Hochzeitsfeier geht. Hier gibt es zunächst einmal nur einen Vorgeschmack auf das, was später folgen soll. Hier gibt es einen unerhört guten Wein, ein rauschendes Fest, ein Überschreiten von Regeln und Grenzen. Mangel bleibt nicht Mangel. Wasser bleibt nicht Wasser. Und in dieser Festgemeinde wird ein Gast plötzlich zum Gastgeber. Auch sind nicht nur die tatsächlich Anwesenden auf dieser Hochzeit zum Mitfeiern eingeladen, sondern alle Freundinnen und Freunde von Jesus. Alle, die sich bis heute dazu zählen, also auch wir. Sie gehören dazu, zu diesem Bankett. Sie teilen Brot und Wein mit dem, der uns diese Freude bereiten will, der uns Freude und Hoffnung schenkt. Wo das Reich der Himmel anbricht, wird der Rahmen des Üblichen und des Bekannten gesprengt. Auch das erzählt unsere Geschichte. Tischkärtchen, die die Eingeladenen an die ihnen zugewiesenen Plätze weisen, die gibt es hier nicht mehr. Eine feste Ordnung von mehr oder weniger wichtigen Gästen, die ist überhaupt gar nicht nötig. Vielmehr gilt, alle gehören einfach dazu. Alle sollen etwas zu kosten bekommen, das besser ist als das, was sie bisher kannten. Jesus, der große Gastgeber, lädt seine Freundinnen und Freunde ein. Er will das Leben mit uns feiern. Das Leben in Fülle, das Leben in Liebe. Dies ist eine fröhliche und freimütige Aufforderung an die Menschen in allen Ländern und Erdteilen, aus allen Sprachen und Kulturen. Der Himmel steht denen offen, die dieser Einladung folgen. Auch jetzt schon, zumindest steht es ein Spalt breit offen. Wir feiern ja immer wieder Abendmahl und da ist es nur ein kleines Stückchen Brot, ein kleiner Schluck Wein. Aber sie sind Zeichen des Himmels, Merkmale der Gegenwart von Jesus, dass der uns einlädt, miteinander zu feiern und so ihm entgegenzugehen. Wir, quasi im Sinnbild, die Braut und er, der Bräutigam. Ein mächtiges Symbol ist dies, denn in unserer Mitte lässt es das aufkeimen, was noch kommen soll. Wir reichen einander die Hände, im Augenblick natürlich nur gedanklich, über alle Grenzen hinweg und wir erfahren, dass wir nicht zu kämpfen brauchen. Es ist nicht nötig, dass wir uns mühen und abrackern für unser Brot. Nein, wir sind eingeladen und empfangen, willkommen geheißen und bewirtet in einer ganz neuen Welt. Feiert das Leben mit mir, ruft uns der Gastgeber uns zu. Und seid nicht knausrig, wenn es darum geht, es miteinander zu teilen. Nehmt diese Großherzigkeit und Freigebigkeit an und lebt sie auch in eurem Alltag. Feiert dieses wunderbare, lebendige Leben, feiert es miteinander und mit eurem Bräutigam und verachtet den Wein nicht. Er ist bis heute das Zeichen von Freude und Fülle, gibt einen Vorgeschmack auf den Himmel. Oder wie es in der Apostelgeschichte erzählt wird, sie hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude. Mich erinnert das an den letzten September, als wir unser Winterhäuser Kochbuch vorgestellt haben und draußen im Kirchinnenhof tatsächlich auch mit Freude miteinander gegessen und getrunken haben und eben einen kleinen Vorgeschmack auf das Reich Gottes so begehen konnten. Heute feiern wir am Sonntag Gottesdienst, am dritten Tag. An dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Wir feiern seine Anwesenheit in unserer Mitte und lassen uns hineinnehmen in die Bewegung, mit der die Braut ihrem Bräutigam entgegengeht, voller Freude und Jubel. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.